Einen schönen guten Abend allerseits, ihr Lieben. Wir melden uns jetzt doch zu später Stunde noch einmal kurz vor dem Beginn unseres Kongresses mit einem Sonderpodcast. Denn da spitzen sich einige Dinge zu, was den Ukraine-Krieg angeht, beziehungsweise bleibt dahingestellt, ob es überhaupt eine Zuspitzung ist. Auf jeden Fall gerät die Gesamtsituation in eine brisante Lage. Zunächst mal guten Abend, lieber Andreas.
Ja, hallo, liebe Eva. Ich bin ja hier gerade reinbeordert worden.
Ja, es gibt einige aktuelle Meldungen, zum Beispiel bei NTV, bei Focus, bei der Hannoverschen Allgemeinen. Da heißt es überall, dass es große Probleme im Ukraine-Krieg gibt, weil Russland aus allen Löchern feuert, und zwar auch Hyperschallraketen. Über 81 sollen es gewesen sein, meldet die HNA. Und die ukrainische Luftverteidigung, die hat diese ersten Zahlen zu den Ausmaßen der russischen Attacken in der Nacht zum Donnerstag bekannt gegeben. Und demnach habe Russland, es sei nochmal wiederholt, 81 Raketen und 8 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Damit ist es der größte russische Angriff des laufenden Jahres. Und unter den Raketen sollen sich auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal befunden haben. Und diese können wegen ihrer Geschwindigkeit, wie es heißt, nicht von der ukrainischen Luftverteidigung abgefangen werden. Zahlreiche andere Raketen konnten abgeschossen werden, bevor sie ihr Ziel erreichten. Andreas, wir kommen gleich zu einem hochbedenkenswerten Artikel, der hinter der Bezahlschranke bei Welt Online erschienen ist und der offenbar eine neue Richtung anzeigt. Dieser Beitrag hat die Überschrift »Die fünf schwersten Fehler des Westens in der Ukraine«. Und es sieht so aus, als ob man langsam einsieht oder einsehen muss oder eingestehen muss, dass, obwohl der Westen über Milliarden, über hunderte Milliarden geliefert hat an Waffen und Munition in die Ukraine, der Krieg offenbar nicht zu gewinnen zu sein scheint.
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich es als unglaubliche Tragödie empfinde, was hier gerade vor unseren Augen abläuft. Denn wenn man sich jetzt hinstellt und versucht jetzt so mehr oder weniger festzustellen, was waren die Fehler, die zu dieser Situation geführt haben, das sind ja keine Dummköpfe. Sie haben ja gewusst, was auf sie zukommt. Das ist ja nicht neu, welche Probleme sie haben. Und dass man es jetzt so weit kommen lässt, um diesen Krieg in ein rücksichtsloses und auch ein, ich sage mal, tödliches Ende zu führen, das hätte nicht sein müssen. Und das ist das Allerschlimmste für mich. Und mir tun wirklich all diese Menschen leid, die momentan unter diesen Umständen schwerstes Leid erleben müssen und auch getötet werden. Das ist das Dramatische eigentlich an erster Stelle. Ja, und wir sehen natürlich jetzt auch, dass bestimmte politische Situationen mehr oder weniger erfüllt wurden und jetzt mehr oder weniger eine neue Gangart eingeschlagen wird. Wir hatten am Mittwoch ja schon darüber gesprochen, aber vielleicht sollten wir erstmal auf den Weltartikel jetzt eingehen, von dem du gerade sprachst.
Ja, also es ist so, man hat den Eindruck, dass Russland richtig aufzudrehen scheint, und zwar unerwartet. Ich komme noch mal auf diese Hyperschallraketen zurück. Hier ist bei der HNA interviewt worden der Berater von Präsident Selinski aus der Ukraine. Der Mann heißt Alexander Rodjanski. Und der sagt, also diese Hyperschallraketen seien neue Waffentypen, die eingesetzt werden. Und man sieht, dass die Luftabwehrsysteme auf ukrainischer Seite überhaupt nicht damit umgehen können. Man käme damit nicht gut zurecht. Und Rodjanski erklärt weiter, dass Russland damit ein sehr starkes Signal an die Ukraine und den Rest der Welt senden würde. Wörtlich, dass das Leben noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt ist, obwohl in den letzten Wochen mehr Ruhe herrschte. Das heißt, wenn wir jetzt zu diesem Artikel in der Welt kommen, welche Fehler der Westen gemacht hat, Andreas, scheint diese Einsicht zeitgleich mit einigen anderen Punkten zusammenzukommen, nämlich dem Besuch von Herrn Scholz, dem Blitzbesuch in den USA in Washington bei Joe Biden. Dann, wie gesagt, diese Erkenntnis hier. Und kann es sein, dass tatsächlich ein Rückzug des Westens aus der Ukraine jetzt möglich wäre durch ein starkes Signal von Seiten Washingtons.
Also ich halte das für durchaus möglich. Wir haben auch darüber gesprochen. Erst einmal empfinde ich die Empörung als sehr ungewöhnlich, weil man hat ja die ganzen Wochen und Monate berichtet, dass Russland damit droht, mit irgendwelchen Hyperschallraketen anzugreifen. Also es ist ja nicht so, als ob das jetzt aus heiterem Himmel kommt, sondern das war ja von russischer Seite angekündigt. Wenn man die deutschen Medien verfolgt hat, denn die haben es ja permanent auch angepriesen und darauf hingewiesen. Und wir hatten ja am Mittwoch im Podcast darüber gesprochen, um auf die eigentliche Frage zu kommen, dass Anfang dieses Jahres die in den USA sehr einflussreiche RAND Corporation, das ist der große Think Tank des Weißen Hauses, an dem man sich auch im Normalfall weitgehend hält, und die haben veröffentlicht, dass sie der USA oder der US-Regierung, so ist es besser, empfehlen, sich aus diesem Ukraine-Abenteuer zurückzuziehen und dabei sogar die Anerkennung der russischen Gebietsgewinne und die Aufhebung der Russland-Sanktionen ins Spiel gebracht hat. Und das Problem war ja, dass das Ziel laut RAND Corporation ja war, dass man Russland durch Sanktionen ökonomisch und mit Waffenlieferungen innerhalb Europas völlig zerschlagen wollte. Aber stattdessen geht es der russischen Wirtschaft verhältnismäßig gut, während die europäischen Verbündeten ja immer mehr in Schwierigkeiten kommen. Jetzt kann aber nicht einfach zurückrudern, denn die US-Regierung hat sowohl ihre Verbündeten als auch die Öffentlichkeit im Westen, einschließlich in den USA, mit einer dramatischen Propaganda natürlich gegen Russland jetzt aufgehetzt. Wie will man jetzt einen 180-Grad-Kurswechsel vermitteln?
Ja, wäre schwer. Also wir wollen mal schauen, was Welt Online da heute rausgehauen hat. Und zwar fängt man an, ein bisschen zu erläutern, dass der Krieg für die Ukraine ja hätte besser verlaufen können, wenn die internationale Gemeinschaft nicht wichtige Entscheidungen versäumt hätte. Und das beträfe eben weit mehr als nur mangelnde Waffenlieferungen. Also das ist natürlich auch mit Blick auf Berlin. Und hier werden jetzt die größten Fehler aufgelistet, sagt man bei Welt Online. Und hier heißt es ganz klar, die Ukraine gerät im Krieg gegen Russland immer mehr unter Druck. In der Nacht zum Donnerstag prasselte ein Raketenhagel auf das Land nieder und NATO-Chef Stoltenberg erwartet, dass russische Truppen die seit 7 Monaten hart umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine in wenigen Tagen erobern könnten. In russischen Medien liest man, sie sei schon erobert, also das bleibt dahingestellt. Ja, und dann werden Militärstrategen hier genannt, die die Lage für die Ukraine eigentlich lieber besser eingeordnet hätten, aber die internationale Gemeinschaft hat einfach zu wenig getan, zu wenige Waffen geliefert und der Krieg in der Ukraine, so heißt es hier, wäre ohne die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mit Waffen längst verloren gewesen. Und dann steht hier, dass der Westen erhebliche Anstrengungen unternommen habe, aber dass es nicht reicht. Oberst Markus Reisner, internationaler Militärexperte, tätig für das österreichische Verteidigungsministerium, wird hier zitiert und er sagt, die bisherigen Waffenlieferungen, die sind zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Und dabei hatte der ukrainische Militärbefehlshaber Saluschny Ende vergangenen Jahres auch exakt vorgerechnet, welche Waffen sein Land und so weiter brauche. Also auf jeden Fall kann man, ich will gar nicht die ganzen Waffensysteme hier aufzählen, nur es sind wirklich vergleichbar wenig zu dem, was Moskau hat. Andreas, das sind ja Dinge, darüber hast du schon vor vielen Wochen und Monaten gesprochen, dass das alleine von dieser Aufteilung her gar nicht zu gewinnen wäre, weil die Russen einfach sehr stark sind. Man mutmaßt, dass jetzt vielleicht sogar China Waffen dorthin liefert. Und das ist eben dann doch sehr auffällig, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen solche Aufrechnungen erscheinen.
Naja, ich denke mal, das, was wir gesagt haben oder ich meinetwegen vor mehreren Monaten oder Wochen schon, das wussten die natürlich auch alle. Es geht ja um die mediale Berichterstattung, die wir hier analysieren müssen. Und da müssen wir jetzt zwischen den Zeilen lesen. Und da stellen wir fest, dass die Argumentation einer 180-Grad-Wende echt entspricht. Das heißt, vorher hat man permanent von Gewinnen gesprochen. Man hat von dem Untergang Russlands gesprochen, man hat von der großen Wirksamkeit der Sanktionen gesprochen und dass Russland eigentlich den Krieg nahezu verloren hatte, obwohl die Fakten genauso waren, wie sie heute sind. Und jetzt sehen wir plötzlich diese Wende. Und ich kann das nur mit dieser RAND Corporation in Verbindung bringen, dass man jetzt eine neue Gangart hat. Und das ist auch die Situation mit diesem auffälligen Besuch von Olaf Scholz im Weißen Haus in Washington, was ja ganz eigenartig war, ohne Gefolge, ohne Presse, ohne irgendwelche Statements außer irgendein Blabla, ohne konkrete Fragen und auch ohne konkrete Antworten. Und das 4 Tage vor dieser surrealen Verschwörungstheorie der CIA, dass angeblich Ukrainer diese Nord Stream 1 und 2 zerstört haben, gesprengt haben, angeblich mit diesem Schiff, was ja wirklich zum Himmel stinkt. Und das wurde natürlich von den strammstehenden Hofmedien 1:1 verbreitet, und zwar wie auf Knopfdruck. Auch das spricht ja schon für sich. Und für mich stellt sich die Frage, ob man Scholz hier die neue Marschroute mitgeteilt hat und ihm eine neue Befehlsliste zur Bearbeitung der nächsten Zeit übergeben hatte. Anders kann man es ja nicht mehr beschreiben, wenn man die Wertigkeit oder die Augenhöhe der beiden großen Partner sieht.
Andreas, wir haben vorhin ein Video angeschaut, das ist gerade veröffentlicht worden, wo der ukrainische Präsident Zelensky in einer Pressekonferenz den USA droht. Und er sagt wörtlich unter anderem, wenn sich der Krieg ausbreitet, werden die Amerikaner ihre Söhne und Töchter schicken müssen, genau wie wir unsere Söhne und Töchter in den Krieg schicken. Sie werden kämpfen müssen und viele werden sterben. Und er wirkt dabei sehr wütend.
Ja, und die Ukraine, die hat jetzt das Problem offenbar, dass sie, ich sage mal, mit ihren Nerven am Ende sind. Und wir merken natürlich jetzt auch, dass er jetzt aus dem Ruder läuft. Und ich habe so das Gefühl, die letzte Chance, die jetzt vielleicht Zelensky noch sieht, ist irgendwie die NATO mit in den Krieg reinzuziehen, damit dann letztendlich die Amerikaner verpflichtet sind, auch gegen Russland zu kämpfen. Und ich glaube, es wird jetzt der große Streit entstehen zwischen USA und Ukraine, weil man wirklich merkt, dass der Nützling Ukraine für die USA ausgedient hat. Wir können ja mal eines festhalten. Die Minimalziele der USA sind ja trotzdem erreicht. Auch wenn RAND Corporation sagt, die großen Ziele Zerschlagung und wirtschaftliche Bankrotterklärung Russlands hat nicht funktioniert. Aber ein Ziel der USA könnte gewesen sein, die Spaltung oder eine weitere Spaltung der EU-Teilnehmer. Ich glaube, die EU war noch nie so zerstritten, wie sie es jetzt gerade ist. Dann die nachhaltigsten, das ist der zweite Teil, schwerste Schäden des Wirtschaftsstandortes Europa und damit auch eine Schwächung eines relevanten konkurrierenden Wirtschaftsstandorts aus US-Sicht und drittens die gigantischen Rüstungsaufträge für die Rüstungsindustrie und somit große Profite natürlich für die internationalen Shareholder, für die Rüstung und auch für die Flüchtlingsindustrieinhaber. Und so kann sich dann die USA zurückziehen, ein Chaos in Europa hinterlassen, das heißt, ein Konkurrent fällt dann weitgehend raus und sich jetzt auf den Kampf gegen China vorbereiten oder eventuell eben halt auch auf die Wahlzerstörung der Inder, wie Soros neulich gesagt hatte. Also das sind ja alles Dinge, die eine große Rolle spielen in der großen Geopolitik.
Ja, es heißt hier in dem Artikel unter anderem auch, und zwar wird da ein britischer Militärexperte Richard Kemp zitiert: Wir müssen auf signifikante Gewinne der Russen in den kommenden Wochen vorbereitet sein. Also Andreas, es sieht ja jetzt offenbar schon so aus, dass Russland so stark ist in diesem Krieg, obwohl der gesamte Westen die Ukraine unterstützt hat und beliefert hat, dass man offenbar tatsächlich auch jetzt vor dieser Einsicht steht, der Russe ist zu stark.
Ja, natürlich. Und wenn man jetzt mal ein bisschen Revue passieren lässt, was passierte, als es allein um die Leopard-Panzer von Deutschland ging, wie sich der Bundeskanzler Scholz gewunden hat und immer wieder Zeit geschunden hat und so weiter. Warum hat er das getan? Weil er geglaubt hat, dass die Ukraine eine Chance hat, oder weil er wusste, dass die Ukraine chancenlos ist und ein Player ist in einer großen ökonomischen Kriegsformation, die gerade läuft, die gar nichts mit der Ukraine und Russland zu tun hat, sondern es geht um ökonomische Prozesse, um das Land und auch die die monopolare Welt USA zu retten. Das ist eigentlich die Situation. Und vielleicht hat er noch so ein bisschen Anstand gehabt, Herr Scholz, dass er gesagt hat, ich will Deutschland nicht in den Krieg ziehen, weil er wusste, dass es nicht so weit geht. Und jetzt zeigt sich natürlich auch, wenn USA sich aus Ukraine verabschieden sollte, es ist ja noch nicht amtlich, aber die Zwischentöne deuten darauf hin, dann muss natürlich auch Deutschland und Frankreich und alle, wie sie da sind, möglichst schnell wieder eine Art Schulterschluss sogar zu Russland finden, damit es eben halt nicht eskaliert in Europa.
Also vielleicht noch ein paar Zitate hier. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow hat am Mittwoch bei dem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Stockholm 1 Million Schuss Munition gefordert. Die bisherigen EU-Pläne würden aber höchstens für 250.000 Artilleriegeschosse reichen. Andreas, es ist fast nicht vorstellbar, wenn man weiß, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bislang etwa mit 150 Milliarden US-Dollar unterstützt haben.
Natürlich, aber wir wissen ja auch eines, dass dieselbe Ukraine, die die Westmedien vor wenigen Jahren noch als korrupt bezeichnet hatten, nach wie vor, das ist ja amtlich, viele dieser Waffen, die geliefert wurden, auf Schwarzmärkten im Darknet weiterverkauft wurden. Und zwar, wo einzelne, ich sage mal, ukrainische Oligarchen sich offenbar auch daran bereichert haben. Das ist ja die Situation. Selbst die geringere Anzahl von Munition, die dort rübergeschoben wurde, ist ja nicht einmal verschossen worden, sondern über Schwarzmärkte verkauft. Und das ist das Problem. Man hat ja natürlich mehr oder weniger einen Partner, der schwer zu kalkulieren ist. Und wenn ich sehe, wir haben gerade Mittwoch darüber gesprochen, dass die Ukraine fordert, Streubomben, welche wirklich dramatische Verwerfungen haben. Und das führt natürlich zu Bildern, die die Presse nicht braucht, wenn damit die westliche Wertegemeinschaft, die sogenannte, betroffen sein könnte. Und da wird es langsam schwierig. Man sollte sich mal dieses kurze Video von Herrn Zelensky ansehen, wenn er darüber spricht, dass die amerikanischen Soldaten und die Jungs kommen sollten und würden auch sterben im Krieg. Einfach mal das Gesicht großziehen. Auch das ist wichtig. Man spürt nicht nur eine Verzweiflung, sondern auch eine Art Wut und eine sehr starke Emotion. Ich möchte es mal so vorsichtig ausdrücken.
Eine Hilflosigkeit kann man da, glaube ich, auch erkennen. Also es heißt hier in diesem Weltartikel noch weiter, das größte Risiko sieht man in einem Sieg Russlands. Der Westen tappt bei diesem Krieg in die gleiche Falle wie schon zuvor beim Einsatz in Afghanistan, denn es wird nicht klar definiert, was das gemeinsame Interesse der internationalen Staatengemeinschaft bei der Unterstützung der Ukraine ist. Und am deutlichsten wird das, wenn Politiker wie Herr Scholz oder Frau von der Leyen oder Joe Biden oder Herr Macron sagen, die Ukraine dürfe nicht verlieren, Kiew muss siegen. Das ist ja ein monatelanges Mantra gewesen.
Ja, aber ich glaube, das sind die offiziellen Daten und die hinteren Daten, wenn man die Ziele wirklich offen formulieren würde, dann würde sich niemand motivieren lassen, in den Krieg zu ziehen, wenn es darum geht, zweistellige prozentuale Renditen für die Rüstungsindustrie zu erwirtschaften. Das sind die Ziele und nicht irgendwie Menschenrechte, Demokratieverteidigung oder was auch immer. Das glaube wirklich nur derjenige, der zu lange in den Hofmedien verhaftet war. Also das glaube ich ganz und gar nicht. Und unterm Strich gesehen ist, wie gesagt, das weitgehende Ziel aus Sicht der Vereinigten Staaten erreicht worden. Und das ist die Zerstörung des europäischen Konkurrenten Wirtschaftsstandortes. Und aus diesem Grunde ist es zwar nicht optimal gelaufen, man hätte vielleicht auch gerne noch Russland zerschlagen, hat nicht geklappt, aber jetzt ist auch erstmal China an der Reihe.
Also das scheint ja das Thema zu werden. China rasselt ja auch mit den Säbeln und was hinter verschlossenen Türen da abgemacht, gemauschelt wird zwischen Russland und China, das wissen wir nicht. Nee. Hier heißt es, viele Fragen sind offen, sagt die Welt. Ist der Westen ernsthaft bereit, die Ukraine militärisch bei der Rückeroberung der Krim zu unterstützen, zum Beispiel? Ein aus ihrer Sicht zentrales Ziel. Will man Russland durch die Unterstützung Kiews so sehr schaden, dass das Land wirtschaftlich und militärisch über Jahre massiv geschwächt ist? Oder will man möglichst zügig nach einem Waffenstillstand oder Friedensschluss die Zusammenarbeit wieder aufnehmen? Das sind ja auch ganz neue Töne, die man hier hört. Wenn wir das in den Mund genommen haben, noch vor einigen Monaten, da kamen dann schon hier ein paar Recherchen an von den Hofberichterstattern, die gefragt haben, ob wir so sehr Putin-freundlich seien. Aber hier wird das heute alles ganz selbstverständlich ausgesprochen. Und zum Schluss resümiert man natürlich nicht zu Unrecht Folgendes. Neben der EU haben lediglich 14 weitere Länder Sanktionen gegen Russland verhängt. Das ist zu wenig. Und der Westen müsste sich viel stärker und vor allem nachhaltig engagieren, um Länder im globalen Süden, Brasilien, Südafrika, Indien, also die BRICS-Staaten, zu überzeugen, sich den westlichen Strafmaßnahmen anzuschließen. Das würde Moskau wirtschaftlich hart treffen, denn wichtige Märkte wären dann weitgehend verschlossen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir haben ja nun gesehen, aufgrund all dieser Bemühungen von Herrn Habeck, Frau Baerbock in Indien und auch Herrn Scholz, die jetzt da schon ziemlich häufig waren in den letzten Wochen, dass die Herrschaften sich eben nicht anschließen werden.
Wir haben ja ein internationales Völkerrecht und dieses Völkerrecht steht, auch wenn es USA nicht wirklich beliebt, oberhalb der Regelordnung, die USA quasi dort rüber gedampft hat, was sie zumindest meinte. Und das internationale Völkerrecht sagt aus, dass jeder nach seiner Fasson leben soll. Und mittlerweile wird es schwierig, mit diesen damaligen Narrativen zu arbeiten, weil die Menschen auf der Welt mittlerweile nachdenklicher geworden sind, kritischer geworden sind. Und sie fragen eben halt nicht, was Kiew meint, ob die Krim jetzt zu Ukraine gehört oder ob Russland meint, dass die Krim zu Russland gehört, sondern man fragt die Menschen, die dort leben. Wir stellen fest, dass es auf der Krim, zumindest ist es mir nicht bekannt, große Bestrebungen unter der Bevölkerung gibt, sich unbedingt wieder an die Ukraine anzuschließen. Das ist ja eine Frage, die überhaupt nicht gestellt wird. Ich stelle auch nicht fest, dass die Ostukrainer, die dort leben, in Donetsk und so weiter, mit aller Kraft gegen die Russen kämpfen, sondern offenbar mit den Russen gemeinsam irgendwie im Schulterschluss stehen. Das nehmen natürlich die Menschen auf dieser Welt alle wahr. Und dann sagen die, aus welchem Grunde soll dann an irgendeinem strategischen, geopolitischen Tisch in Kiew in Verbindung mit Washington gesagt werden, nein, nein, das ist ein Küstengebiet am Schwarzen Meer, das brauchen wir für das Militär. Und deshalb passt das dann nicht so ganz ins Weltbild. Und das lässt man sich halt nicht mehr vormachen. Die Frage ist, dass USA, hoffentlich übrigens auch China und auch Russland erkennen, dass die Multipolarität auch nicht bedeutet, dass jetzt die Weltherrschaft in China oder in Russland ist, sondern eben wieder multipolar. Und das bedeutet, dass die einzelnen Nationen wieder nach ihrer eigenen Lebensform glücklich werden dürfen. So ist es der richtige Weg aus meiner Sicht.
Ja, das sagen ja auch die Premiers von Indien, beispielsweise auch der chinesische Parteichef Xi Jinping hat das zum Ausdruck gebracht, dass die südlichen Staaten auch wieder gestärkt werden sollten und eben auch auf eigenen Füßen auch wieder stehen sollten. Also es geht ja auch damit gegen den westlichen Kolonialweg.
Das stimmt wohl, aber wir dürfen den Xi Jinping natürlich auch nicht, den chinesischen Chef, jetzt den obersten Parteifunktionär, jetzt als den Demokraten sehen, der jetzt sich für eine menschliche Situation einsetzt. Und es geht wirklich darum, die Welt befindet sich in einem Umbruch und wir sind jetzt in lauter kleinen Phasen und das Chaos wird immer sichtbarer. Wenn man aber versucht, die Interessenlage immer wieder auszuloten und zu fragen, wem nutzen welche Dinge, dann weiß man, warum es beispielsweise zum Krieg in Ukraine gekommen ist und warum hat der Krieg jetzt einfach ausgedient. Und die Freunde oder Nützlinge sind dann eben halt nicht mehr da und dann verabschiedet man sich halt.
Also es kommt viel zusammen. Der Westen scheint zu schwächeln. Der Russe ist stärker, als man angenommen hat. Amerika sucht einen neuen Weg und bekommt gleichzeitig Druck aus China. Denn das wollen wir auch am Ende jetzt heute nicht verschweigen, dass China dem Westen, also ganz explizit den USA, schwerste Vorwürfe macht. Und zwar ganz offiziell, das meldet auch hier jetzt NTV, der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat ungewöhnlich direkte Worte an die USA gerichtet und dem Westen vorgeworfen, den Aufstieg seines Landes in der Welt bremsen zu wollen. Also es sind schon ähnliche Vorwürfe, wie auch Putin sie ausgesprochen hatte. Das hat er am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking gesagt. Und er sagt, insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas, was nie dagewesene schwere Herausforderungen für die Entwicklung Chinas mit sich bringt. Und in einem anderen Artikel wird berichtet, den hat der Focus veröffentlicht, dass es natürlich auch in erster Linie um den Streit um Taiwan geht. Das ist ja auch ein Thema, das hier die ganze Zeit nebenher brodelt. Und China hat die USA davor gewarnt, die angespannten Beziehungen durch Provokationen weiter zu belasten. Wenn die USA nicht auf die Bremse treten, heißt es wörtlich, sondern weiterhin den falschen Weg verfolgen, könnten auch Leitplanken eine Entgleisung nicht mehr aufhalten. Das hat Chinas Außenminister Qin Yang am Dienstag vor Journalisten gesagt. Und er sagte weiter, dann drohten mit Sicherheit Konflikte und Konfrontationen. Und er warnte vor wörtlich katastrophalen Folgen. Andreas, das ist schon ein hohes Druckpotenzial, was da im Moment ausgeübt wird.
Ja, die Welt wird immer brisanter und wir spüren es. Es gibt keine nationalen, kleine regionalen Konflikte mehr, sondern es ist immer im Kontext zu sehen der gesamten globalen Geopolitik. Das heißt, wir können über diese Ukraine-Geschichte, wir können über Herrn Stoltenberg, der sagt, dass eine Stadt Bachmut beispielsweise den Russen zufällt, nicht mehr kommentieren, ohne dass wir bis nach Taiwan gehen, ohne nach China gehen zu müssen, die gesamten russischen Zusammenhänge darzustellen. So vernetzt ist das Ganze und das wird immer größer. Was wir lernen müssen daraus, ist wieder einmal, es sind jetzt so viele Menschen gestorben worden in diesen Kriegen. Da werden Menschen quasi an die Front geschickt. Das sind welche nicht, die alleine hingehen, denen erklärt man irgendetwas von Kampf gegen Böse und für die Demokratie kämpfen, dass wir endlich daraus lernen. Dass wir in die Ruhe kommen und merken, wir dürfen uns durch das große Finanzgeschehen im Hintergrund nicht weiter dividieren lassen. Das ist der entscheidende Punkt, den wir hier lernen müssen, alle.
Andreas, ich danke dir. Wir danken euch. Also die Nachrichten sind immer wieder brisant und aktuell. Und da wir am Wochenende jetzt mehr oder weniger keine Zeit finden werden, für euch da einen Podcast zu machen, haben wir es eben heute gemacht und wünschen euch aber in diesem Zuge auch trotzdem ein schönes Wochenende, allen Kongressteilnehmern einen schönen Kongress. Und wir hören uns, sehen uns wieder. Wir beide sehen uns, Andreas. Wir alle hören uns wieder am Montag.
So soll es sein. Gute Nacht und alles Liebe.